Dann wollen wir natürlich auch heute Morgen gemeinsam unseren Gott loben und ehren. Und wir haben ja zuallererst unsere Psalmlesung. Und heute sind es Worte aus dem 18. Psalm, die wir miteinander beten wollen. Und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Verse aus Psalm 18. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Ja, du machst hell meine Leuchte, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr, oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Amen. Wir hören auf Gottes Wort aus Ruth 3. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir's wohlgehe. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, worfelt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne. So bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne, gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke zu seinen Füßen auf und leg dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr: Alles, was du mir sagst, will ich tun. Sie ging hinab zur Tenne und tat alles, was ihre Schwiegermutter zu ihr geboten hatte. Und als Boas gegessen und getrunken hatte, ward sein Herz guter Dinge. Und er ging hin und legte sich hinter einen Kornhaufen. Und sie kam leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Als es nun Mitternacht ward, erschrak der Mann und beugte sich vor. Und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach: Wer bist du? Und sie antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Er aber sprach: Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun. Denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich. Bleib über Nacht hier. Will er dich dann am Morgen lösen? Gut, so mag er's tun. Hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Schlaf bis zum Morgen. Und sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen, und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte. Und er dachte: Wenn nun niemand erfährt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach: Nimm das Tuch, das du umhast, und halt es auf. Und sie hielt es hin, und er maß 6 Maß Gerste hinein und lud ihr's auf. Und er ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, und die sprach: Wie steht's mit dir, meine Tochter? Und sie sagt ihr alles, was ihr der Mann getan hatte. Und sprach: Diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach: Warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will. Denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. Wir wollen zum Gebet und anschließenden Lied aufstehen. Gerne und mit ganz großer Freude, himmlischer Vater, treten wir in diesen Augenblicken in Jesus in deine Gegenwart und danken dir, dass wir so nah an dich heran dürfen und dass du der Allmächtige, dass du der Alleingewaltige, dass du in Jesus uns Vater geworden bist. Du hast alles für uns getan. Du hast mit deiner wunderbaren Erlösung unser Leben erreicht und jetzt gehören wir zu dir, stehen vor dir und ehren dich. Hab von Herzen Dank für diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Güte, diese Freundlichkeit, die unser Leben seitdem bestimmt und das von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Wir sind auf deiner Seite. Wir gehören zu dir. Du hast uns unter deinen Schutz genommen. Danke. Und jetzt danken wir dir für alle Führung unseres Lebens, alle Bewahrung. Und wir danken dir, dass wir auch heute Morgen in der Gemeinschaft derer, die dich lieb haben, so zusammen sein können. Und wir bitten dich, komm und rede du zu uns. Gib uns ein Wort von dir für unser Leben, für unseren Weg, für unsere Nachfolge, für unsere Gemeinschaft, die wir haben in dir. Segne dazu Rainer Wörz in seiner Predigt. Hab Dank, dass du es tun wirst. Und wenn wir hier zusammen sind, dann ist es uns immer und immer wieder ein Anliegen, auch für unsere Kinder zu beten, die mit uns in diesem Haus ihre Kindergottesdienste feiern. Wir bitten dich, dass du, so wie du barmherzig warst uns gegenüber, es auch bei ihnen bist und in großer Liebe und Klarheit früh in ihr Leben hineintrittst. Segne die, die auch an diesem Vormittag an ihnen den Dienst tun. Wir danken dir für den gestrigen Tag, den wir erlebt haben. Wir danken dir für alle Gemeinschaft, die du uns hier geschenkt hast an diesem großen Frauentag. Wir danken dir insbesondere auch für Nelly Bayer und ihr Zeugnis aus Israel. Und das ermutigt uns, das fordert uns neu wieder auf, für dein Volk, für dein geliebtes Volk zu beten. In all dem, was an Not, an Schwierigkeit, an Auseinandersetzung, an Terror, an Brutalität da ist, aber auch zu beten, dass du mit deinem Geist hineinwirkst, dass du die Botschaft derer segnest, die dich, Herr Jesus, als Messias erkennen konnten, tu deinem Volk wohl. Danke, dass du treu bist. Wir haben es gesungen, du bist treu. Und Israel ist dieser wunderbare Beweis dafür. Segne an diesem Morgen auch deine Gemeinde, segne sie mit aller Belastung, die sie hat, mit allem Drangsal, mit allen Schwierigkeiten. Wir vertrauen dir unsere Schwestern und Brüder an. Und so sind wir hier an diesem Morgen. Glücklich, dass wir dich kennen, dass wir dich lieben, dass wir dich haben dürfen. Und dass wir wissen, du bist es, der unser Retter ist. Jesus, wir beten dich an. Amen.
Ja, es ist schon einige Zeit her, dass Sie uns mit dem Buch Ruth beschäftigt haben und natürlich muss ich Sie jetzt erstmal wieder mit auf die Spur nehmen, aber ich werde mich hüten, natürlich die vergangenen 9 Predigten zu wiederholen, sonst wird es mit dem Mittagessen schwierig. Aber wir müssen uns noch mal kurz einzoomen auf die Situation. Wir sind im 11. vorchristlichen Jahrhundert am Ende der sogenannten Richterzeit, der späten Richterzeit. Die Richterzeit ist die Zeit zwischen der Landnahme durch Josua um 1400, waren nur wenige Jahre, und der Königszeit um 1050 mit Saul, 1010 dann David und so weiter, Salomo. Also am Ende der Richterzeit, und ein Ausleger, und das habe ich damals auch schon gesagt, hat zu Recht diese Zeit charakterisiert anhand des Buches der Richter als Zeit der Kanaanisierung. Also das Volk Gottes war kein Licht für die Völker, sondern vielmehr haben die Leute des Volkes Gottes sich den Kanaanitern angepasst mit all ihren schrecklichen Kulten und all den schrecklichen Dingen. Eigentlich ist es ein permanenter Abstieg in verschiedenen, wahrscheinlich 7 Kreisen im Buch Richter. Am Schluss, da geschehen so scheußliche Dinge und das Buch Richter, das endet dann ja auch und das ist ein bisschen ein eine Parole, die auch heute über dem Abendland stehen könnte. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das klingt gar nicht so schlecht, aber es ist biblisch sehr negativ, denn es bedeutet, keiner fragte nach Gott. Und Gott sandte aber immer wieder Gericht aus Liebe. Und er sandte Retter, um zu retten. Also ist ja nicht unbedingt das, was wir mit Richter in Verbindung bringen. Also ich weiß nicht, wie oft Sie schon vorm Strafrichter gestanden sind, aber Sie werden nicht gesagt haben, Herr Richter, ich bin froh, Sie zu sehen, Sie werden mich retten, sondern Sie werden eher bangen, ob er das Gegenteil macht. Aber wir sehen schon, in der Bibel hängt Richten und Retten zusammen, und ich verweise gern nochmal darauf, dass das größte Gericht, das je vollzogen wurde am Kreuz auf Golgatha über den Sohn Gottes, die größte Rettungstat war. Richten und Retten hängen in der Bibel zusammen. Also Gott sandte Richter und rettete sie, um sie zurückzuführen auf den Weg des Lebens, weil sie ja immer wieder abgefallen sind. Und in dieser Zeit des Abfalls und dann der Gerichtssendung Gottes mit Fremdherrschaft und Hungersnot spielt auch unsere Geschichte, das Buch Ruth. Und die Familie Elimelech, wahrscheinlich eine vermögende Familie, die zog aus mit Gucci-Täschchen, S-Klasse oder E-Klasse Mercedes, war sehr wahrscheinlich sehr vermögend. Und die haben gesagt, dem Ganzen entgehen wir, indem wir ins Nachbarland, ins heutige Jordanien, nach Moab gehen. Aber dort hat Gottes Gerichtsarm sie auch erreicht. Das lag auch daran, weil sie auch im Land Moab untreu waren. So haben die Söhne Machlon und Kiljon zwei götzendienerische Frauen zunächst geheiratet. Die Ruth ist ja dann nachher konvertiert. Und das war eigentlich gar nicht möglich nach dem Gesetz Israels und nach der Ordnung Gottes. Und das Gericht erreicht sie, die Männer sterben als Hauptverantwortliche, Elimelech, der Familienvater, die beiden Söhne Machlon und Kiljon. Und die Familie verarmt. Die verarmt derart, dass sie am Schluss sozusagen auf Mildtätigkeit angewiesen sind. Und da hört Noomi, die Frau Elimelechs, dass Gott Brot gegeben hat und sie will in ihren Heimatort zurückkehren, nach Brothausen, Bethlehem, so könnte man das übersetzen. Und dreimal im ersten Kapitel fordert sie ihre Schwiegertöchter auf, doch in Moab zu bleiben und zu ihrer Familie zurückzukehren, weil es wäre doch sinnlos, mit ihr in ein fremdes Land zu gehen, und sie hat keine Perspektive mehr zu bieten. Und ich habe schon damals gesagt, wahrscheinlich hat das Judentum, das orthodoxe Judentum heute unter anderem auf dieser Stelle gesagt, wenn einer konvertieren will, musst du ihn dreimal entschieden abraten, und erst dann darfst du sein Gesuch, sein Verlangen sozusagen annehmen, dass er zum Judentum konvertieren kann. Beim ersten Mal widerstehen noch beide Schwiegertöchter und alle machen sich auf, alle drei. Aber beim zweiten Mal knickt die Orpa angesichts der menschlich so verständlichen Argumentation ein und kehrt um. Orpa ist ein Bild, die Schwiegertochter Orpa ist ein Bild auf Menschen, die einen Start gemacht haben auf den Weg des Lebens, aber dann stecken geblieben sind und wieder umgekehrt sind. Die Ruth lässt sich nicht abhalten. Und sie konvertiert ja dann auch, sie sagt dann diesen, was bei Hochzeiten so beliebt ist, bekannten Satz, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Sie konvertiert zu dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und sie hat eine große Treue, eine tätige Hilfe, eine Liebe. Chesed wird das im Hebräischen genannt, und das ist auch das Schlüsselwort in diesem Text. Und Ruth verkörpert das unter anderem auch neben Boas in ihrer Person. Und dann endet das erste Kapitel, in dem es heißt, ganz Bethlehem geriet in Bewegung. Das können wir uns natürlich vorstellen, weil Dorf, Stadt ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ganz Bethlehem geriet in Bewegung. Ich habe ja schon gesagt, ausgezogen als vermögende, wohlbekannte Familie, und dann kommen die, fast hätte ich gesagt, mit Aldi-Tüten und ein bisschen runtergekommener Kleidung zurück. Aber Aldi, das siehst du heute ja alles. Früher hat man verschämt 100 Meter weiter weggeparkt, wir natürlich nicht. Und wollte nicht zum Aldi, aber heute parken ja alle bei Aldi. Aldi ist ja en vogue. Aber Sie wissen, was ich sagen will. Also die ist zurückgekommen und wahrscheinlich hat sie sich sehr geschämt. Und sie hat auch die Ursache, und das ist so wichtig für den inneren Prozess, erkannt. Sie sagt nicht, das war die Ungunst der Zeiten, das war Zentralbankfehler, deswegen ist unser Vermögen verschwunden, die Börse ist überraschend eingekracht oder sonst was. Sie sagt, der Allmächtige hat es mir bitter gemacht. Nennt mich nicht Noomi, die Liebliche, nennt mich Mara, die Bittere. Reich sind wir ausgezogen und arm sind wir zurückgekehrt. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, das werden wir auch heute tun und auch wenn man ins vierte Kapitel kommt, dass Noomi natürlich ein Bild ist für Israel am Ende der Diaspora-Zeit, also in unserer Zeit, bei der Rückkehr ins verheißene Land, wo sie am Ende der Tage den Messias Jesus, den großen Boas, erkennen werden. Dann kommen wir ins zweite Kapitel, geht doch recht zügig voran. Sie haben also Hoffnung, dass Sie das Mittagessen noch erleben. Ruth 2. Nun gerät sie zufällig auf das Feld des Boas, und da haben wir gesagt, diesen bekannten Spruch, Zufall ist das Pseudonym Gottes. Das war natürlich von Gott gelenkt, wie die ganze weitere Geschichte zeigt. Es ist überhaupt so, wie im Buch Esther, wo ja der Gottesname gar nicht vorkommt, so ist auch im Buch Ruth. Es geschieht irgendwie alles auf einer menschlichen Ebene, und doch spürt und merkt jeder, Gott zieht im Hintergrund die Fäden. Das gilt fürs ganze Weltgeschehen, das gilt auch heute, das gilt auch für unser persönliches Leben, auch wenn es zufällig zu scheinen sein ist. So geht's. Also Boas ist die andere Figur mit großer Huld. Interessant ist, und da haben wir schon die erste Quintessenz gehabt, im ersten Kapitel, ohne Gott verliert man alles, wird arm und hungrig. Es geht natürlich hier auch zutiefst um den Lebenshunger. Man hat nicht wirklich Brot. Im zweiten Kapitel, wo man zu Gott und in das Land Gottes umkehrt, da sammelt man. Das ist der Begriff, der 12-mal im zweiten Kapitel vorkommt. Im ersten hat man Hunger, im zweiten gibt es Brot. Und alles ist verbunden mit Boas, einem angesehen, nicht nur materiell vermögenden Mann. Er ist die zentrale Heilsfigur der Wende. Durch ihn rettet, versorgt Gott, gibt er Step by Step Leben, Hoffnung und Zukunft. Und dann kommen wir schon ins dritte Kapitel. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, aber wir haben einen ganz anderen Schwerpunkt gesetzt bei den ersten Versen. Deswegen habe ich sie jetzt auch noch einmal mit hineingenommen, mit vorlesen lassen. Da wird ja die Nomi, die im zweiten Kapitel so passiv ist, aus Scham, vielleicht weil sie alt war, vielleicht auch beides, plötzlich wird sie aktiv. Und ich habe mir gedacht, naja, Gottes Wille vollzieht sich, wobei das, wenn ich so absolut sage, ist gefährlich. Ich will es gleich einschränken. Aber Gottes Wille vollzieht sich, ob Nomi passiv bleibt oder wie hier im dritten Kapitel aktiv wird. Man kann auch im Glauben vorangehen. Man kann im Glauben abwarten und man kann im Glauben vorangehen. Nun, sie ist nicht idealtypisch im zweiten Kapitel, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Man kann nicht einfach sagen, immer abwarten ist gut. Und jetzt hat sie einen Gedanken. Sie möchte ihre treue Ruth, die sie so begleitet hat, versorgen. Früher waren ja die Ehen, im Judentum sagt man gerne im Rabbinischen, in der alten Zeiten, ja, was immer das auch gewesen sein mag, in der alten Zeiten, da war der Gedanke der Versorgungsehe sehr stark. Es ging weniger um Liebesheiraten, wobei die Liebe dann eben als Willensentscheidung auch dazu kam. Also sie will jetzt die Ruth versorgen, aber vor allem will sie auch den Namen der Familie erhalten. Es war uns sehr befremdlich, wir haben dann gesagt, ja, den Schem, das ist Schem und Land und wo man zugeordnet ist, das hat Korrespondenzen, das hat Abhängigkeiten und Bezug zur unsichtbaren Welt. Da steckt viel mehr dahinter. Also ich will nun nicht auf diese jüdische Überlieferung eingehen, dass ein Mann nicht zur Ruhe kommen kann, wenn sein Name auf Erden erlischt und so weiter. Aber im Judentum hat es eine große Bedeutung, in der Bibel auch. Der Feind verteilt Nummern, Gott gibt Namen. Und Ruf bei Namen. Und es gibt Namen, die im Himmel angeschrieben sind. Also da gibt es viele Zusammenhänge. Und durch diese dann beim nächsten Mal besser erklärte Leviratsehe kann man auch den Namen der verstorbenen Männer erhalten. Also was Ruth jetzt machen soll durch die Aktivität Nomis, das ist praktisch eine Leviratsehe, wenn auch im erweiterten Sinn. Und sie sagt, meine Tochter, ich will dir einen Ruheplatz besorgen. Und das ist interessant, wenn Sie dieses Wort betrachten, dann geht es hier andeutungsweise um viel mehr als bloß, dass diese Ruth, vielleicht 40 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, versorgt ist und damit auch sie als Schwiegermutter. Sondern es geht auch schon andeutungsweise um die große Heilsruhe, die man nur in Christus findet. In der griechischen Übersetzung dieses hebräischen Textes wird ein Wort verwendet, das in Hebräer 4 auch wieder auftaucht. Es ist dem Volk Gottes noch eine Ruhe vorhanden. Da geht es nicht um einen Sabbat, um einen 24-Stunden-Tag, sondern um die Heilsruhe durch den Boas Christus am Ende der Tage. Ja, nur Boas kommt in Frage, das wird uns das nächste Mal auch nochmal beschäftigen. Wir haben dann, und damit sind wir schon jetzt up to date, wir haben uns gefragt, woher hat sie das eigentlich gewusst, obwohl es doch einen näheren Verwandten gibt. Wir wissen es nicht. Auf der prophetischen Ebene ist klar, nur Jesus kann lösen, nur Jesus kommt als Goel in Frage. Das ist das hebräische Wort für Löser, Erlöser, Freikaufer. Also steigen wir ein. Boas wird gesucht, lässt sich finden und übernimmt das Steuerruder. Ist schon ein bisschen seltsam, was die Ruth hier machen soll. Weiß nicht, wie Sie, wenn Sie verheiratet sind, Ihren Mann, Ihre Frau gefunden haben. Aber dieses Verfahren habe ich jetzt in unseren Tagen nicht gehört. Das heißt, es gibt so Fälle, aber die legen sich nicht zu Füßen. Ja? Und prompt hat man natürlich auch vermutet, da steckt viel mehr dahinter. Das ist euphemistisch dargestellt. Also die Ausleger gehen von den reinsten Glaubensakten auf der einen Seite bis hin zur einfach, die hat sich sexuell angeboten und ihn sozusagen verführt, damit er sie nimmt als Ehefrau. Das glaube ich nicht, sondern das passt vom ganzen Bild her nicht. Es ist die Zeit, wo die Ernte zu Ende geht. Das heißt, die Chance, dass man sich danach auf dem Feld, wo ja die Ruth das Armenrecht danach lese, in Anspruch nehmen kann, nimmt jetzt ab. Jetzt kommt ein anderes Halbjahr nach den Herbstfesten. Und die Nomi weiß jetzt, der Boas, der zögert ein bisschen, vielleicht zögert er auch deswegen, weil er denkt, naja, die Ruth ist mir, das sind ja 40 Jahre, so nach jüdischer Überlieferung, Boas war 80, Ruth war 40, wenn es stimmt, also ein alter Mann, kann man sagen. Wobei man sagen muss, gell, Gott kann natürlich, wie zum Beispiel bei Josua und Kaleb, das sagt Kaleb, nach 40 Jahren Wüstenwanderung zu Josua, der dann das Land verteilt, ich bin heute noch so fit wie vor 40 Jahren. Das kann Gott schenken. Und auch Mose, der hat die ganzen Wanderungen und alles mitgemacht, der war fit wie ein Turnschuh und er ist mit 120 auch nicht an Altersschwäche gestorben, sondern am Kuss Gottes oder auf den Befehl Gottes. Ja, also weiß ich nicht, wie fit der Boas noch war. Wahrscheinlich war er bei Peter Lautersack regelmäßig in der Gymnastik und von daher fit wie ein Turnschuh. Aber jedenfalls 40 Jahre dazwischen. Und nun Wolfeln, das habe ich mal in Afrika erlebt, das kennen wir nicht mehr so. Das ist die Zeit, wo die Spreu vom Korn getrennt wird. Eine Zeit der Fröhlichkeit. Bade, salbe dich. Parfümiertes Olivenöl wurde verwendet. Wir dürfen uns das alles nicht so hygienisch rein wie heute vorstellen. Also schon, es war sogar koscher, es war alles rein, aber wie soll ich sagen, das müssen Sie eher so wie so in Beduinenzelten vorstellen. Ja, es waren zwar schon Häuser und so, aber naja, das war eine Agrargesellschaft. Also da ging es nicht nur ums Parfümieren, dass man gut riecht, sondern dass man andere Dinge auch nicht riecht. Und dann heißt es, lege dein bestes Kleid an oder sie legt ihr Kleid an. Ein bestes wird sie verarmt vielleicht gar nicht gehabt haben, aber viele vermuten, sie hat zum ersten Mal ihre Trauerkleider abgelegt. Also war deutlich als Witwe zu erkennen, die trauert und jetzt durch das Ablegen der Trauerkleider signalisiert sie, ich wende mich wieder dem Leben zu, ich bin wieder offen und das bedeutet im Judentum immer auch, offen für Ehe und Familie, wenn man vom Alter her dafür noch in Frage kam. Und sie deckte zu seinen Füßen auf und ich sehe so, wie Arnold Fruchtenbaum, da sagt Ruth, nimm die Knechtsposition ein, sie bringt damit zum Ausdruck, sie sucht bei Boas Schutz und Hilfe und fragt an, ob er sie nicht heiraten möchte. Also sie hilft ein bisschen nach. Fruchtenbaum formuliert so, Ruths Handlung soll hier nicht mit sexuellen oder moralischen Obertönen interpretiert werden, sondern als symbolische Handlung, die Boas bittet, seiner Verpflichtung als Verwandtenlöser wahrzunehmen, nachzukommen und sie zu heiraten. Und es klappt. Nomis Plan geht auf. Gottes Wille erfüllt sich. Als es nun Mitternacht war, erschrak Boas, kann man sich schon vorstellen, ja. da plötzlich eine Frau liegt im Dunkeln. Rashi vermutet, er hatte Angst vor einem Dämon, das wissen wir nicht. Aber es ist prophetisch, das wird uns das nächste Mal beschäftigen, ein wichtiger Zeitpunkt, Mitternacht. Und er sagt, wer bist du? Und dann spricht sie das aus, was wir jetzt auch die ganze Zeit gesagt haben. Bereite deinen Zipfel deines Gewandes über deiner Magd, denn du bist, und nun der steht im hebräischen Text nicht, du bist ein Löser. Er ist nicht der Löser, der allein in Frage kommt, sondern ist ein Löser. Gesegnet seist du vom Herrn, du hast deine Chesed jetzt noch besser zeigen als vorher, deine Liebe, deine tätige Liebe, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist. Und jetzt übernimmt Boas das Ruder. Fortan handelt er, fortan geht alles von ihm auf. Und ich habe ja in der etwas sperrigen Überschrift schon zum Ausdruck gebracht, dass ein Modell auf das Ende der Tage, wenn Israel anfängt und auch die, die Israel begleiten, den Messias zu erkennen, wie hin zum Millennium, zum messianischen Reich, Jesus nun auch offenbar Step by Step alles übernimmt, handelt, aktiv ist und die Sache in seine Hand nimmt. Er übernimmt das Ruder. Er fährt nicht über die Rechte anderer drüber. Er sagt, es gibt noch einen, der hat größere Rechte. Das müssen wir erst klären. Und er sagt, du hast deine Treue, deine Hesed, besonders auch dadurch gezeigt, war ja sowieso schon allen bekannt in Bethlehem und auch mir, dass du nicht Jüngeren nachgegangen bist. Ja, worin war eigentlich das Problem? Dann wäre doch die Nomi auch verarmt, versaut gewesen, könnte ja ein vermögender jüngerer Mann gewesen sein, 50-Jähriger oder so, und sie hätte auch einen Ruheplatz gehabt. Manoach steht hier übrigens, so ist der Vater von Simson, sie hätte auch eine Ruhe gefunden, eine Versorgungsstätte, wenn man so sagen darf. Aber was wäre nicht geschehen? Der Schem der Familie, der Name der Familie Elimelechs wäre untergegangen. Und das war für Ruth offensichtlich das entscheidende Kriterium, hat gesagt, ich stehe treu zu Nomi. Ich lasse sie nicht im Stich. Und wir merken schon, das hat auf der prophetischen Ebene auch etwas zu tun mit der Treue gegenüber Israel am Ende der Tage. Die Ruth hat sich ja schon der Nomi treu gegenüber erwiesen, da war sie ja noch mitten im Sündenpfuhl. Also Nomi als Person vielleicht weniger, aber die Familie, geflohen aus dem Land der Verheißung, was man ohne Gottes ausdrückliche Anweisung nicht darf. Götzendienerische Frauen geheiratet, das Gesetz nicht ernst genommen, das Gericht Gottes nicht angenommen, in die falsche Richtung geflohen, statt zu Gott zu fliehen, vor Gott wegzulaufen. Und trotzdem gibt Gott Gnade und die Ruth bleibt trotz aller Mängel, trotz aller Fehler treu an der Seite der Naomi. Gemeint ist nicht Kadavertreue. Ich will das mal auf heute übertragen. Sie sehen, ich habe hier ein Zeichen, Israel und Deutschland. Mir geht es einfach auch um diese Treue Ruths. Das heißt nicht, dass man die Augen verschließt vor dem, was in Israel auch nicht in Ordnung ist. Noch ist Israel im Fleisch. Aber es ist etwas von dem, dass man weiß, Gott ist und handelt mit diesem Volk. Und es ist seine Sache, wie er die Dinge in Ordnung bringt. Also es ist eine tiefe prophetische Ebene bei der Ruth, auch für unsere Zeit. Und bevor wir jetzt auf diese Endzeit, auf diese letzte Zeit noch genauer eingehen, will ich noch sagen, dass dieses Buch uns ja auch lehrt, die haben also mit Schlauheit und Vermögensberater und kluger Aktion versucht, alles zu sichern, das Leben zu sichern. Wir gehen nach Moab, wir lassen unsere Schweizer Leben auszahlen, uns trifft es nicht. Gibt ja sogar Glauben, die inzwischen sagen, wo hauen wir am besten ab? Wir haben auch schon gesagt, warum haust du nicht ab, wenn du das alles so siehst? Weil Gott mich hier hingestellt hat. Und das gilt nicht nur für mich. Sie haben eine Platzanweisung Gottes. Da können Sie nicht sonst wo rumlaufen, da können Sie nicht sonst wo unterwegs sein. Aber Sie sind geflohen, nicht nur aus dem Land, sondern eigentlich vor Gott. Und wer sich mit Lebensgier meint, alles nehmen zu können, verliert alles. Und wer sich Gott hingibt und aufgibt, was er dann scheinbar verliert, gewinnt er in Potenz, in Wirklichkeit beim Herrn. Das ist also diese Lektion. Und so wie eben der Boas die zentrale Heilsfigur ist, so wird Israel am Ende in dem Messias Jesus, den sie zunehmend erkennen dürfen, den wahren Goel, den großen Boas, am Ende der Tage erkennen. Und es kommt dann zur nationalen Wiedergeburt. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Ich erinnere daran, man weiß immer nicht genau, es gibt verschiedene Überlieferungen, wer es gesagt haben soll, ist auch nicht so wichtig, als Friedrich der Große nach dem Gottesbeweis gefragt hat, nenne er mir einen Gottesbeweis in einem Satz, die Judenmajestät. Die Judenmajestät. Und so ist dieses Volk, ich habe dieser Tage ein Telefonat gehabt über die Offenbarungskreise Gottes, also da haben wir natürlich den innersten Kreis der Schrift, wir haben die Schöpfung, wir haben Begebenheiten, also die Führung Gottes, aber wir haben eben auch den Finger Gottes in der Geschichte. Und wer sich die Geschichte Israels anschaut, der muss ebenso zu dem Schluss kommen, wie wenn er sich die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten anschaut. Es ist ein Gott, der die Dinge in der Hand hat und von dem sie kommen. Die Judenmajestät. Positiv und negativ. Und Israel ist ja nichts anderes als ein Modell für uns alle. Wir sind ja keinen Deut besser. Worin du den anderen verurteilst, verurteilst du dich selbst, sagt Paulus. Israel ist das große Modell für die Menschen, für alle Völker, auch für uns. Aber der Herr, seine Treue und seine Barmherzigkeit, das ist ja das Große in Römer 9 bis 11. Gott sagt nicht, wisst ihr was, das war's, auf nimmer Wiedersehen. Sondern er sagt, obwohl ihr, ich habe mir dieser Tage nochmal Hesekiel 36 durchgelesen, das sind ja die großen Kapitel der Rückführung, 20 Mal sagt der Herr, ich werde, ich will, und jedes Mal geht es um Heilszusagen für Israel. Nicht, weil Israel besser ist, nicht, weil Israel das verdient hat, sondern der Herr macht es um seines Namens willen. Und das ist sozusagen ein Modell für alles Heißhandeln Gottes, weil Gott so ist, wie er ist, voller Huld, voller Güte. Jetzt aber zu der Frage, begleitet wird ja Israel in der Endzeit von Glaubenden aus den Nationen. Und wenn Sie die Auslegung anschauen, dann kommen alle auf die Gemeinde. Ich will das nicht ausschließen, ich habe aber so meine Mühe damit, denn es scheint mir doch auch zumindest Gruppen zu sein, die später nach der Gemeindezeit oder parallel zur Gemeindezeit auftreten. Sie müssen sagen, oh, was ist denn das? Gibt es sowas überhaupt? Na, das gibt's, wenn wir nicht davon ausgehen, dass die Entrückung ganz am Ende, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi sein wird, sondern schon vorher, dann lesen wir ja zum Beispiel in der Offenbarung, Norbert Rose wird ja noch dorthin kommen, und er ist schon zum Teil dorthin gekommen, dann lesen wir von Märtyrern, die gewürdigt werden der ersten Auferstehung. Und das sind Leute, die um ihres Glaubens willen hingerichtet wurden. Und da heißt es ausdrücklich, dass sie das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen haben und dass sie es nicht angebetet haben. Da sind wir also ganz am Ende dieser Phase der 70. Jahrwoche der letzten 3,5 Jahre. Da ist meines Erachtens die Gemeinde längst entrückt. Da gibt es Märtyrer, die dann gewürdigt werden der ersten Auferstehung, in Offenbarung 20, Vers 4 heißt es ausdrücklich, dass sie mit dem Christus 1000 Jahre regieren und herrschen werden. Sie hielten fest am Zeugnis Jesu und am Wort Gottes. Ich kann mich gut erinnern, wie Adolf Heller und andere, ich kenne das natürlich nur noch von Kassetten, gesagt haben, bete weiter für deine Familie. Es wird auch nach der Entrückung für den einen oder anderen sein, der Oma hat ja doch recht. Es ist genau so gekommen. Ich habe immer geschmunzelt, immer gelacht. Oder der ungläubige Ehegatte oder das Kind. Weiß ich nicht. Jedenfalls, Gott hört bis zum Schluss nicht auf in seinem Heilswirken. Und wenn da Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dann kommen sie auch, und das gehört für mich zusammen, zur Liebe zum Volk Israel, das ja dann in der Drangsal Jakobs eine ganz besonders schwere Zeit erleben wird. Ruht. Wir haben noch eine weitere Gruppe und dann will ich es damit bewenden lassen. Wir haben etwa die Guttäter von Matthäus 25, da sind wir ja mitten in den Endzeitgleichnissen, die ja so zusammengefasst sagen, es wird heftig, kurz heftig, aber dann kommt der Herr Und es geht länger, als wir meinen, aber kürzer, als wir glauben. Jetzt mögen Sie sagen, das ist doch ein Widerspruch. Ja, genau so ist es. Und eins dieser Wiederkunftsgleichnisse zeigt ein Nationengericht, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit kommt. Das ist das Gericht über Schafe und Böcke. Und da werden ja dann Leute gewürdigt, ins Reich Gottes einzugehen. Bitte, das ist nicht Gemeinde. Die haben überhaupt, die sagen, wann haben wir dir? Die wollen mit Jesus oder die haben mit Jesus gar nichts zu tun. Das, was ihr den geringsten meiner Brüder, Drangsal Jakobs, Verfolgung der Juden, Verfolgung von Christen, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, geht ein zur Freude des Herrn. Eingang ins Reich Gottes, nicht Gemeinde, nicht Leib, nicht Israel, Guttäter, den Gott die Gnade gibt. Und da gibt es auch andere, die das nicht getan haben. Also wir sehen, da gibt es Verbindungen, es gibt sozusagen Roots in auf mehreren Ebenen. Aber jedenfalls verbunden ist die Heimkehr Israels, so wie die ganze Stadt, ganz Bethlehem in Bewegung kam, so ist die Rückkehr nach Eretz Israel seit der ersten Einwanderungswelle 1882 in Unruhe gekommen. Nicht nur Bethlehem ist in Bewegung, der ganze Nahe Osten, die ganze Welt, es gehen sozusagen Unruhewellen aus. Parallel gibt es furchtbare Dinge, die im Sudan geschehen. Lesen Sie davon was in unseren Medien? Lesen Sie etwas vom Kongo so nebenbei? Da muss man schon interessiert sein, dass hier eine ganze Stadt, eine ganze Region von Rebellen, sogenannten Rebellen, eingekesselt ist und dass da gräuliche Dinge geschehen. Lesen Sie was? Nein. Aber wenn in Israel ein Milchkännchen umfällt, dann ist die Presse voll. Was haben die Juden wieder angestellt? Israel ist das Zentrum. Hesekiel 5, Vers 5 sagt, der Nabel der Welt, der Mittelpunkt und Jerusalem. Und das geht von der unsichtbaren Welt aus. Und wenn dort etwas geschieht, dann hat es Bedeutung für die ganze Welt. Es ist der Mikrokosmos, der den Makrokosmos abspielt. Und so gibt es seit der Rückkehr, vor allem auch seit der Staatsgründung, eine ungeheure Unruhe. Wir haben Parallelen mit dem Erstehen Israels. Hesekiel 37 sagt ja, dass das Feld voller Totengebeine war. Das ist ja wirklich wahr. Da war ja 1944, als die österreichischen Juden 400.000, 500.000, Entschuldigung, die ungarischen Juden, 400.000, 500.000 in Viehwaggons nach Auschwitz gebracht wurden und gleich nicht arbeitsfähige selektiert und ins Gas geschickt wurden. Wenn sie da gesagt hätten, in 4 Jahren gibt es einen Staat Israel, und den gibt's, weil Gott zu ihm steht, bis der Messias kommen wird. Dann hätte man sie verrückt erklärt. Das ist nicht nur wie Phönix aus der Asche, das ist aus der Asche von Auschwitz-Birkenau auferstanden. Ein Wunder. Das Feld voller Totengebeine. Und in Hesekiel 37 heißt es, als die Gebeine aneinander rückten, also zu diesem Knochenpaule wieder werden, bevor dann Sehnen, Haut und Muskeln sich drüber ziehen, da entstand ein großes Getöse, ein Knacken, eine Unruhe ist in der Welt. Und nicht nur, dass Israel wieder sozusagen zunächst von außen und dann nach innen erneuert wird, ersteht wieder diese endzeitliche Welt, ohne dass ich da jetzt lang drauf eingehen kann, Rom, das in der Verborgenheit war, das dann im Zehn-Staaten-Bund seine Endgestalt im antichristlich-babylonischen Reich finden wird. Das Tierreich wird parallel. Wir haben die panarabische Bewegung, die plötzlich entdeckt haben, Jerusalem ist ja ganz wichtig. Haben sie ja Jahrhunderte, Jahrtausende lang war das gar nicht von der Bedeutung. Und plötzlich ist das in aller Munde. Und wir werden beim nächsten Mal auch noch darüber reden, dass es ja besondere Schlachten für und um Jerusalem gibt, als Last- und Stolperstein. Und dass in Sacharja 12 dort ein Begriff steht, ein Taumelbecher, das ist das Narkotikum für die ganze Welt. Man ist nicht mehr bei Sinnen. Es wird gerast gegen Gott. Und das sind die irdischen Vertreter, dann Gemeinde und das Volk der Wahl Israel. Die Hamas hat Furchtbares getan, aber die palästinensische Bevölkerung ist keine unschuldige Bevölkerung. 70-80% teilen das mindestens und sind erzogen zum Hass auf alles Jüdische. Und dass es nicht nur um Land geht, das sehen Sie, dass es einen Vernichtungswillen gibt. Das tut mir leid für diese Menschen. Kein Palästinenser ist schlechter wie irgendein Jude. Kein Palästinenser ist schlechter wie irgendeiner von uns. Aber Fakt ist, wenn man die Realität sieht, dass das ein Volk ist, das hängt auch mit der Religion, mit den Mächten, die dahinter stehen, zusammen, das voller Hass ist gegen Israel und auch gegen die Christen. Ich habe schon öfters gesagt, die Parole gilt, erst die Samstagsleute, dann die Sonntagsleute. Und ganz früh haben Israelis bereits nach dem 7.10.23 gesagt, glaubt ja nicht, dass das nur unser Problem sein wird. Jerusalem als Last und Stolperstein. Dann wollen wir noch über die Geburtswehen sprechen, über die Festordnung, der prophetische Kalender. Das fällt ja im Buch Ruth geradezu auf. Das mit den Frühjahrsfesten, die das erste Kommen zeigen, und die Herbstfeste, die das zweite Kommen symbolisieren, zusammenhängt. Da steckt so viel drin im Bilderbuch Gottes. So viel ist da vorhergeschattet. Und dann haben wir noch, aber damit will ich es mit Bemerkungen dann, was diese Richtung betrifft, gut sein lassen, die Nachtwachenordnung. Ich kann Ihnen das nicht erklären, aber der Beginn des 70. Jahrwoche, der letzten 7 Jahre, vielleicht habe ich mal mehr Zeit, das ist Mitternacht. Die Mitte ist Hahnenschrei und das ist frühmorgens. Kann man ganz einfach zeigen, ist Jahrtausende alt, diese Auslegung. Und wenn der Herr sagt, ob ich komme um Mitternacht, frühmorgen, Hahnenschrei oder frühmorgens, ihr müsst bereit sein. Und er kommt zu allen drei Zeitpunkten. Am Ende kommt er in Macht und Herrlichkeit. Aber um Mitternacht schreckt er auf. Da liegt eine Frau zu seinen Füßen, die sich an Israel hält. Nun, in unserer Geschichte lässt sich ja Boas finden. Der ist ja nicht abweisend. Der schickt sie nicht weg. Und er macht die Sache Nomis und Ruths zu seiner eigenen Sache. Und da spürt man doch die Vorbild, den Prototyp für Jesus. Jesus macht am Kreuz unsere Sache, unsere eigenverschuldeten Probleme zu seiner Sache. Er solidarisiert sich, er macht sich eins, er übernimmt und er gibt wieder Leben und Hoffnung. Nach Jesus rufen, ihn suchen, sich bei ihm bergen, gibt Rettung, Hoffnung und Leben, stillt den Lebenshunger. Und das gilt ja heute schon. Wir müssen ja nicht warten, bis die letzten Dinge jetzt hereinbrechen. Das gilt ja schon heute. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Jesus. Naomi war ja schuldverstrickt, aber vor allem natürlich über die Männer, aber eben sie auch, als Fremde im verfluchten Moab. Und so ist ja der Mensch generell. Durch eigene Schuld hat er sich von Gott entfernt, von Gottes Land, von Gottes Angesicht, von seinem göttlichen Auftrag. Und der Tod frisst sich durch die Menschheit. Söhne, Männer tot, hoffnungslos, gibt keine Zukunft. Verarmt, alt, verlassen. Aber Jesus, Jesus ist die große Figur der Wende. Und bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Er ist Spezialist für auswegs- und hoffnungslose Situationen. Wer ihn sucht, von dem lässt er sich finden und wendet das Blatt so total, wie es Boas von Naomi und Ruth getan hat. Sie haben Probleme? Dann wissen sie nicht weg von Gott, sondern zu Gott hin. Sie haben Probleme und Schwierigkeiten zu Jesus damit. Auch wenn Menschen einen aufgegeben haben, wenn sie sich selber aufgegeben haben, völlig verzweifelt sind, es gibt für Jesus keine hoffnungslosen Fälle. In Amos 5, Vers 4 spricht der Prophet, suchet mein Angesicht und lebt. Also dieses Buch führt uns, wie alles in der Schrift, zur zentralen Frage des Lebens. Wie hältst du es mit Jesus? Segelst du ganz ohne ihn? Ist er nur eine spirituelle Garnierung in deinem Leben, sozusagen die Galionsfigur am Bug des Schiffes? Ist er zwar dein Herr, aber du lässt ihn nur in Not aufs Deck oder wenn du nicht mehr weiter weißt? Eventuell darf er sogar dein erster Offizier sein, Ratschläge geben, aber du bist der Kapitän an Bord. Oder, und das wäre wunderbar, hast du schon in deinem Herzen erkannt, dass dein Lebensschifflein am besten segelt, wenn Jesus das Kommando hat und am Steuerruder deines Lebens steht? Und das geht ja nicht auf einmal. Ich habe Jesus vor über 40 Jahren gesagt, er soll mein Kapitän sein. Aber, naja, wie oft stand ich dann doch selber und habe ihn verdrängt, nicht mal auf ihn gehört. Aber wisst ihr was, je länger ich lebe, je mehr möchte ich, dass er den Kapitänshut aufhat und die Kapitänsfunktion hat. Und da fahre ich am besten. Da fahre ich am besten. Aber nicht nur ich. Wenn Sie ein Herz der Liebe haben, dann ist doch Ihre Familie, dann ist doch Ihre Gemeinde, dann ist doch Israel. Ja, dann ist doch die ganze Welt, dann ist die ganze Tierwelt, dann ist die ganze Schöpfung Ihnen doch ein Anliegen. Und wie können Sie am besten helfen? Indem Sie sich hingeben. Das Beste, was Sie für Ihre Kinder tun können, für Ihren ungläubigen Mann oder Ihre ungläubige Frau, für Ihre Kinder ist, dass Sie sich ganz hingeben, dass Sie dieses Fiat der Maria sprechen, mir geschehe nach des Herrn Willen. Ich glaube, ich bin ein relativ willensstarker Mensch, mir fällt es oft schwer. Ich habe immer Ideen und Gedanken und ich ruder ziemlich lang, bevor ich aufgebe. Aber das Beste ist, mir geschehe nach des Herrn Willen. Ich ergebe mich. Und da gibt es so viele bewegende Geschichten. Sie haben gelesen, dass die Feuer, die jetzt Los Angeles getroffen haben, diesmal auch sehr wohlhabende Viertel getroffen haben. Auch Hollywood war betroffen. Und ein Kaplan, ein Notfallseelsorger, der Menschen in der Katastrophe versucht zu helfen, der sagt, er traf auf Menschen, die hätten ihn, weil sie so vermögend und so angesehen und so bekannt sind, die hätten ihn noch vor wenigen Wochen nicht mal angeschaut. Wenn er jetzt sagt, darf ich mit ihnen beten? Yes, of sure. Ja, auf jeden Fall. Und einzelne fragen, ist das jetzt alles gewesen? Ist es zu Ende? Plötzlich ist wieder ein Verlangen da. Inmitten dieser rauchenden Häuser, Reste. Es gibt so viele Geschichten, die erlebt haben, dass wenn man sich dem großen Boas zuwendet, dass sich alles ändern kann. Heißt nicht, dass gleich alles gut ist in dieser Welt, aber aufs Ganze gesehen und zum Ende hin sowieso. Ich möchte zum Abschluss noch an die Geschichte von John Newton erinnern, der in einer tiefen Lebenskrise als Sklavenhändler zum Glauben gefunden hat. 1725 geboren, früh zur See gefahren, ausschweifender Lebensstil, materielle, spirituelle Dunkelheit. Er war gefühllos, empathielos gegenüber Gott und den Leiden seiner Menschen. Sie müssen sich mal Berichte anschauen. Ich will das jetzt nicht ausführen, was Sklavenhandel bedeutet hat und wie die Sklaven behandelt wurden und wie die transportiert wurden. Entschuldigen Sie, wenn ich es mal so sage, aber so wurde es gesehen. Da ist ein Drittel der Ware schon gestorben, allein an den Bedingungen beim Transport. Da musste man knallhart sein. Und in einem großen Sturm, wo er um sein Leben fürchtete, 1748, da rief er Gott um Hilfe an. Da war es zu Ende mit dem herrlichen Leben, wo er keinen Gott brauchte und sie alles nahm, was er wollte. Und er überlebte und das war für ihn eine Art Wendepunkt. Er fing an, die Bibel zu lesen, sich Jesus und seinen Lehren zuzuwenden. Er kam zum Glauben, studierte Theologie, wurde selbst Priester. Und was hat Gott in dieses Leben noch gelegt? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber eins weiß ich. Für mich und für Sie gilt, wenn ich mich zu Jesus wende, dann wird's was. Dann wird's was. Und John Newton hat auch das wunderbare Lied, das wir jetzt gleich singen werden, gedichtet, Amazing Grace, wunderbare Gnade. Weltweit bekannt unter den Christen, das von seinen eigenen Erfahrungen der Erlösung und der Gnade erzählt. Paulus sagt es in Römer 5 so, und das gilt für alle, das gilt für Israel, das gilt für dich. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Hoffnung auf Jesus, Vertrauen auf Jesus lässt nicht zuschanden werden. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Ja, Vater, wir danken dir, dass du seit Jahrtausenden deine Geschichte mit dieser Welt, mit den Menschen, mit den Völkern, mit Einzelnen hast, großer Huld und Treue. Und danke, dass wir nicht nur in der Geschichte Ruths und Noomis erkennen dürfen, wie du die Fäden zutiefst in der Hand hältst und wie du ein Heilsziel hast und wie selbst Umwege und Abwege von dir benutzt werden können, um letztlich zum Segen zu werden. Ja, Herr Jesus, dieses Leben ist manchmal schwer, sehr schwer, voller Tränen und Leid, voller Schmerzen, Anfechtung und Zweifel. Aber du wirst dafür sorgen, dass alle, die sich an dich wenden, die dich suchen und dein Angesicht leben, Hoffnung, Zukunft bei dir haben. Du bist ein wunderbarer Herr. Wer auf dich hofft, wird nicht zu Schanden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.